um Steuern hinterziehen, muss man schon Unternehmer sein oder Freiberufler. Denn nur dann ist das spannend. Und man hat gesehen, dass der Uli Hoeneß keine Chance hatte, bei der Größenordnung dem Gefängnis zu entkommen. Und ich würde behaupten, der nächste Prominente, der kommt und 2-3 Millionen hinterzogen hat, geht ebenfalls ins Gefängnis. Man darf damit nicht spielen und man muss das ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass es die Möglichkeit gibt, es freikaufen. Aber es gibt es doch oft genug, ein Zusammenwirken von Politik und Wirtschaft, was ungesund ist und was für die Bürger und für die Steuerzahler von Nachteil ist.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Macht-Was-Podcast. Heute ein Thema, ja, von dem nicht nur Uli Hoeneß nachts phasenweise geträumt hat, sondern auch der Herr Zumwinkel, ehemaliger Postchef und ganz, ganz viele andere Leute auch. Heute geht es nämlich um die Steuerfahndung. Dazu habe ich einen Top-Experten mir vors Mikrofon geholt oder holen dürfen. Frank Wehrheim ist heute bei uns zu Gast. Lieber Herr Wehrheim, Sie als ehemaliger Steuerfahnder. Wollen Sie kurz sagen, was macht die Steuerfahndung? Oder noch viel wichtiger, mögen Sie sich selbst ganz kurz vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Frank Wehrheim. Ich bin seit 12 Jahren jetzt Steuerberater und war in einem meiner früheren Leben 30 Jahre fast Steuerfahnder in Frankfurt und auch mal ein Jahr in Erfurt. Ich habe eine Ausbildung als Finanzbeamter gemacht und bin bei der Finanzverwaltung deshalb geblieben, weil die Steuerfahndung mich interessiert hat und das ein hochinteressanter Job war.
Das kann ich mir vorstellen. Gibt wahrscheinlich für einen Beamten oder für eine Beamtenlaufbahn wenig was spannender ist als die Steuerfahndung. Zumindest wenn man mal so da im Finanzamtsumfeld sich umschaut. Ich glaube, wenn ich Sie gewesen wäre, hätte ich das auch probiert. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Wollten Sie schon immer zum Finanzamt oder sind Sie da per Zufall gelandet und dann auch per Zufall in der Steuerfahndung?
Zufall ist es nicht. Mein Vater und mein Bruder waren bei der Finanzverwaltung und ich habe nach der Schule so nicht so richtig eine Meinung gehabt, aber es war 1967, da standen viele Wege offen und dann habe ich mich halt mal bei der Finanzverwaltung im gehobenen Dienst beworben, bin da auch angenommen worden, fand Steuern stinklangweilig und fand auch den Job nicht so spannend und habe dann eigentlich gedacht, naja, aber machst du jetzt mal, da habe ich so die erste Prüfung gemacht und die hat dann funktioniert und dann bin ich da so reingewachsen und dann immer mit dem Hintergedanken, vielleicht doch da wieder auszusteigen und was anderes zu machen. Und dann habe ich durch Zufall über einen Kollegen, der bei mir seine Erklärung abgegeben hat, die Steuerfahndung entdeckt und habe mich dort vorgestellt und bin 1975 nach einigen Jahren in der Finanzverwaltung bei der Steuerfahndung gelandet. Und das muss ich sagen, war sowas wie, das kam wohl meinem Naturell nahe, Sammler, Jäger. Und irgendwie hatte man auch Zeit für die Fälle. Man konnte auch reisen in der ganzen Bundesrepublik, Zeugen vernehmen und seinem Fall nachgehen. Und das fand ich dann doch spannend und habe mich dann durch Learning by Doing in dem Beruf, glaube ich, recht gut ausgebildet und aufgestellt. Und ja, bin deswegen auch so lange geblieben.
Das heißt, die normale Finanzverwaltung, das war nicht wirklich spektakulär und Steuerfahndung klang dann, ich sag mal so, wie man heute sagt, nach Action. Da sind sie dann durchgestartet.
Ja, das klang auch nach Action, das war schon so. Das klang vor allen Dingen nach Freiheit innerhalb des Berufs.
Ja, und wenn man dann Steuerfahndung klingt ja tatsächlich so, was da hat man Bilder im Kopf, Hausdurchsuchungen, Millionen und Milliarden werden hin und her geschoben, man arbeitet eng mit der Polizei zusammen, Spezial-Know-how braucht man. Sie haben gesagt, Sie haben sich da so reingearbeitet. Gibt es denn beim Finanzamt so eine Art, ich sag mal so, Zusatzausbildung zum Steuerfahnder oder wie wird man das dann, wenn man sich entschieden hat, damit zu arbeiten bei den Kollegen?
Also es gibt wenig Ausbildung und wenig Fortbildung. Also es gibt so ein paar Lehrgänge, die man machen kann. Die habe ich ganz spät in meiner Laufbahn erst gemacht, weil so die Finanzverwaltung ist ja Ländersache und die haben sich unterschiedlich aufgestellt. So ist auch die Steuerfahndung unterschiedlich in den Ländern organisiert. Und in Frankfurt war es so, da ist man mit einem älteren Kollegen im Gespann sozusagen gelaufen, hat über diesen älteren Kollegen das Rüstzeug bekommen, also wie man Berichte abfasst, was man eigentlich macht, wie man Zeugen vernimmt, worauf man achten muss und welche Voraussetzungen es gibt für Hausdurchsuchungen, welche Formalien es gibt. Es ist eigentlich so, Steuerfahndung arbeitet im Strafverfahren. Und deswegen sind Steuerfahnder auch Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Das heißt, die sind sowohl tätig für die Finanzverwaltung, wo es darum geht, einen steuerlichen Bericht zu machen und die Steuern reinzuholen. Und sie sind auf der anderen Seite, müssen sie auch vor Gericht als Sachverständiger, Zeuge auftreten. Und das, was Sie festgestellt haben im strafrechtlichen Bereich, objektiv und subjektiv dem Gericht vortragen, damit es dort auch für eine Verurteilung reicht.
Das klingt so ein bisschen wie ein Polizist auch.
Das ist im Grunde genommen Polizeiarbeit innerhalb der Finanzverwaltung. Das ist schon ganz richtig. Ich denke, dass die Steuerfahndung ein ganz interessanter Beruf ist, der aber in der Finanzverwaltung während der Ausbildung gar nicht angeboten wird, sondern da kommt man eher dann zufällig dazu, dass man mal damit zu tun hat und es spannend findet. Und es ist auch gut, dass sich Fahnder selber dafür interessieren und auch selber in diesen Job wollen.
Ja.
Weil ich Fahnder nehmen, jetzt einen Finanzbeamten nehmen und sagen, du bist ab morgen Fahnder, das funktioniert nicht.
Und jetzt, wenn man sagt, Mensch, es gibt gar nicht so eine richtige Ausbildung oder Zusatzausbildung dazu und ist so ein bisschen wie Learning by Doing und ob man da landet, hängt auch viel von einem selber ab. Das klingt so ein bisschen so, als, ich sag mal so, würde das auf der politischen oder auf der, ich sag mal, Höchstbeamten-Ebene als gar nicht so ganz wichtig erachtet werden. Aber es scheint ja eine Notwendigkeit von Steuerfahndung zu geben, einfach aufgrund der Höhe der Steuern, die hinterzogen werden. Können Sie sagen, was Sie glauben, was so im Jahr in der Bundesrepublik an Steuerhinterziehung passiert?
Ja, ich habe immer die Zahlen mit Interesse verfolgt, die Steuergewerkschaft und so verschiedene Institutionen genannt haben. Natürlich kann das keiner wirklich sagen. Das ist eine enorme Dunkelziffer und keiner weiß, wie groß der Steuerausfall ist. Es gibt internationale Steuerhinterziehung, die Umsatzsteuerkarusselle. Sie haben sicher Cum-Ex auch gelesen und gehört. Enorme Steuerausfälle und auch enorme Fehler der Politik. Und dann gibt es natürlich in den einzelnen Branchen immer den Versuch, Steuern zu sparen. Auch in der Baubranche, in der Computerbranche. Mittlerweile gibt es ja ganz viele Firmen, die einfach übers Internet arbeiten. Auch da ist die Steuerfahndung mittlerweile aufgestellt und versucht, das zu lösen. Das, was ich Ihnen eben versucht habe zu sagen, der Anfang in den 70ern war so, dass die Steuerfahndung für den Staat, glaube ich, nicht sehr wichtig war. Die Wirtschaft sollte funktionieren und wenig gestört werden. Und die Steuerfahndung sollte es halt geben, weil sie vorgesehen war im Gesetz. Und dann hat man das in Kauf genommen. Mit den Jahren ist dieses viel spannender geworden. Auch die Steuermoral hat sich und beginnt und hat sich geändert. Es ist mittlerweile, früher haben die Leute auf zum Beispiel auf Kapitaleinkünfte, früher gab es ja Zinsen, gibt es ja im Moment nicht, aber früher haben die Leute auf Kapitaleinkünfte nicht gerne Steuern bezahlt, weil sie der Meinung waren, das haben sie bereits versteuert und jetzt müssen sie nochmal Steuern zahlen. Die Banken waren extrem gegen die Fahndung aufgestellt. Es gab kein richtiges Bankgeheimnis, es wurde aber behauptet, es gäbe eins. Die Verwaltung hat sich da selbst zurückgenommen und so hat sich im Lauf der Jahre jetzt, und es endet irgendwo bei Uli Hoeneß, entwickelt, dass die Steuerfahndung mehr wahrgenommen wird. Es hat viele Fälle schon früher gegeben. Steffi Graf, Boris Becker, so im Sport, im Tennis, in vielen Bereichen, auch Politik, auch Rotlicht. Überall ist die Steuer drin und überall ist betrogen worden und daraus hat die Steuerfahndung mit im Lauf der Jahre ein größeres Interesse bei der Bevölkerung geweckt und ist wahrgenommen worden.
Und wenn man jetzt im Prinzip ist die Bedeutung der Steuerfahndung gewachsen. Man kann aber auch heute noch nicht sagen, wie viel Steuern insgesamt hinterzogen werden. Kann man dann sagen, wie viel die Steuerfahndung bundesweit sozusagen einspielt? Also wenn man schon nicht weiß, wie viel läuft insgesamt sozusagen schief, dann kann man aber ja vielleicht sagen, wie viel korrigiert dann die Steuerfahndung? Also wie viel holt die Steuerfahndung rein wieder für den Staat? Weiß man das?
Ja, man spricht da oder hat da immer auch noch zu meiner aktiven Zeit von einer Million pro Fahnder gesprochen. Das ist auch nicht so ganz richtig. Wir hatten Zeiten, da haben wir 20, 30, 40 Millionen Steuern geholt, da haben wir Bankverfahren gemacht, da war einfach eine Vervielfältigung da. Aber wenn ein Steuerfahnder 1 Million rechtskräftig festgestellte Steuern holt, dann ist das schon eine ganze Menge. Und dann hört sich das so an, man braucht jetzt nur Personal einstellen und dann kann man nur so die Millionen abkassieren. So ist das aber nicht, bis ein Fahnder laufen kann und richtig gut ist, braucht er mehrere Jahre in der Finanzverwaltung, braucht er viel Erfahrung. Und deswegen gehen diese Rechnungen nicht auf. Und innerhalb der Finanzverwaltung rechnen die Finanzminister auch nicht so. Die rechnen, wenn ich jetzt hier die Fahndung verstärke und in meinem Land mein Klientel mit Fahndung überziehe und quäle, dann hole ich Steuern rein, die muss ich dann im Finanzausgleich abgeben. Wenn ich ein Geberland bin und umgekehrt, wenn ich ein Nehmerland bin, dann kriege ich weniger über den Finanzausgleich in den Haushalt. Also die Finanzminister sind nicht wirklich interessiert. Und deswegen ist das auch politisch ein bisschen kompliziert.
Ja.
Ich hab in dem Buch, was ich geschrieben habe, bewusst geschrieben, ich würde eine Bundessteuerfahndung favorisieren, weil dann wären diese Länderquerelen raus.
Ja.
Und dann hätte man vielleicht auch ein Instrument an Fahndung, was international besser zusammenarbeiten kann.
Vielleicht um das nochmal für die Hörerinnen und Hörer nochmal so einzugrenzen sozusagen. Das heißt, Finanzamt, Steuern ist zum großen Teil Ländersache in den einzelnen Bundesländern. Das heißt, in den Bundesländern werden dann auch die Steuerfahnder ausgebildet und bezahlt. Wenn aber diese Steuerfahndung dann aktiv und erfolgreich ist, kommt Geld rein und es gibt diesen berühmten Länderfinanzausgleich. Das heißt, starke Bundesländer wie Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg zum Beispiel, zahlen schwachen, in Anführungsstrichen, Bundesländern sozusagen einen Ausgleich für das etwas niedrigere Steuereinkommen. Bremen zum Beispiel ist, glaube ich, ein Nehmerland. Das heißt, durch diese Wechselwirkung hat eigentlich das Geberland hat kein Interesse, eigene Kosten hochzutreiben und die eigene Wirtschaft zu nerven, weil das Geld, was sie reinholen, bekommen sie eh nicht selber, sondern müssen es abgeben. Und beispielsweise in Bremen hat der Finanzsenator kein Interesse, weil das Geld, was er zusätzlich über die Steuerfahndung reinholt, bekommt er dann weniger im Länderfinanzausgleich.
So ist das vereinfacht ausgedrückt. Und das ist eine schwache Motivation für Finanzminister, Fahndung zu verstärken.
Ja, okay, das ist ja schon mal, da wird dann ja auch deutlich, wie groß der, ich sag mal, öffentliche Druck ist oder wie groß er sein muss, damit man dort aktiv wird und dieses Recht-Gerechtigkeitsthema, was Sie vorhin angesprochen haben, gewinnt damit ja nochmal mehr an Bedeutung. Aber vielleicht kommen wir mal drauf, wenn dann die, ich sag mal so, die Politik nur so mittelmotiviert ist. Ich gehe mal davon aus, dass wenn man dann in der Steuerverhandlung arbeitet, ist man sehr motiviert. Wann wird man dann eigentlich aktiv? Also gibt es so 2, 3, 4 Fakten, wo Sie sagen würden, wenn das, das oder das passiert, dann geht bei der Steuerverhandlung die rote Lampe an und dann geht's los.
Ja, die Steuerverhandlung wird tätig. Zum einen aus der eigenen Verwaltung raus, wenn über Betriebsprüfungen Dinge aufgedeckt werden, die Strafrecht berühren, und dann wird die Steuerverhandlung zugeschaltet. Das heißt, die geht dann raus, hat Instrumente wie Hausdurchsuchung und Vernehmung und hat und nutzt diese Sonderrechte dann, die bereits angefangenen Fälle voranzutreiben. Die Steuerverhandlung hat auch, nimmt auch Anzeigen auf. Wir hatten zum Beispiel einen Bereitschaftsdienst, den wir abwechselnd besetzt haben. Dann kommen Leute und zeigen, im Extrem kommen Leute und zeigen ihre Nachbarn an. Da muss man eben aufpassen, dass man Spreu vom Weizen trennt. Aber es kommen auch Angestellte nach Arbeitsgerichtsprozessen und sagen, okay, ich habe den Prozess zwar verloren, aber ich sage mal, wie mein Chef die Steuer betrügt, Gastronomie zum Beispiel. Es kommen aber auch, und da habe ich auch im Buch einen Klassiker beschrieben, Ehefrauen, und sagen so, der schmeißt mich hier raus, hat eine Jüngere, und jetzt mache ich den Kerl fertig. Ich weiß alles, wie er die Firma aufgebaut hat, war da mit dabei. Und das ist ein ganz gefährliches Gebiet. Da, wenn Frauen rot sind, dann wird es ganz gefährlich für Männer. Und das, dann müssen sie damit rechnen, dass es um alles geht, weil Frauen auf dem Rachefeldzug sind brandgefährlich. Das habe ich im Laufe meiner Karriere gelernt. Und da muss man aufpassen, dass man, wenn man geschieden wird, dass man da halbwegs fair mit seiner früheren Partnerin umgeht, sonst kann alles passieren.
Okay, das greift tief in unterschiedlichste Lebensbereiche ein, zeigt aber ja auch, dass zumindest historisch doch immer Männer die sind, die das Geld verdient haben und demzufolge dann auch die Steuern hinterzogen haben und Frauen da dann drauf zurückgehen. Gesellschaftliches Problem, Frauen sollten ja auch, also wirtschaftliche Gleichstellung ist ja ein Thema, über das wir hier im Podcast auch schon geredet haben.
Ja, heute gibt es schon mehr Frauen auch. Als die ziehen, vom Geschlecht her gibt es ja keine Unterschiede. Wenn man stolz sich entschließt, Steuern zu hinterziehen, ist es wurscht, ob Mann oder Frauen. Mittlerweile sind natürlich, spielen die Frauen auch eine größere Rolle, weil sie doch schon in vielen Positionen Geld verdienen.
Ja.
Und dann auch überlegen, wie sie sich da von drücken können.
Ja, das heißt, man wird von Kollegen darauf hingewiesen, Betriebsprüfung, das ist das, was, wenn Unternehmen zum Beispiel geprüft werden, deren Jahresabschlüsse geprüft werden, das macht das Finanzamt ja. Das heißt, da gibt es ab und zu einen Wink, es gibt Anzeigen aus insbesondere dem persönlichen Umfeld von potenziellen Steuerhinterziehern. Gibt es noch weitere
rote Lampen? Es gibt Anzeigen schriftlich, es gibt Anzeigen auch fernmündlich. Die Steuerfahndung ist da schon gerüstet, hört sich das an und guckt, ob da was Gutes dabei ist. Natürlich kommen auch international Dinge von anderen Staaten, kommen Kontrollmitteilungen aus unterschiedlichen Ländern über Kapitaleinkünfte, über Kapitalanlagen, über Geldwäsche. Und all diesen Sachen versucht die Steuerfahndung nachzugehen. Es kommen auch von unterschiedlichen Behörden Queranzeigen, Strafanzeigen. Das heißt vom Bundeskriminalamt oder von den Landeskriminalämtern oder auch von Polizei oder Zolldienststellen.
Ja, und ich habe mal irgendwann gehört, dass Sie haben vorhin den Nachbarn angesprochen, der seinen Nachbarn wiederum anzeigt bei der Steuerbehörde. Gibt es tatsächlich diesen Grundsatz, wenn es eine Anzeige gibt, also wenn jetzt anonym jemand sagt, der und der hinterzieht Steuern, dass die Behörde verpflichtet ist, dem nachzugehen? Oder ist es eher so, dass man damit ja auch Tür und Tor irgendwie fürs gegenseitige Anschwärzen unschuldiger Leute irgendwie öffnen würde, dass es das nicht gibt?
Es gibt selten eine anonyme, also ich habe in meinem Leben selten eine anonyme Anzeige gehabt, die so gehaltvoll und so spannend war, dass ich ihr nachgegangen bin. Viele von diesen Anzeigen sind einfach nur so Neidanzeigen. Der hat, fährt das und das Auto, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Solche Dinge, die haben sie in der Regel nicht verfolgt, beiseite gelegt, weil die waren wirklich auf so einer niederen Ebene. Ich habe in einem einzigen Fall eine anonyme Anzeige gehabt, der ich nachgegangen bin. Es gab eine spannende Anzeige, die ich mal bekommen habe. Da haben zwei Männer sich im Zug unterhalten und der eine hat seinem Gegenüber erzählt, wie er die Steuer zu Deutsch betrügt und hat sich da richtig dicke getan, hat in allen Einzelheiten. Und als die von, was weiß ich, Düsseldorf in Frankfurt ankamen, ist der ausgestiegen, hat ihm auch noch die Visitenkarte gegeben. Und wir haben dann die Anzeige mit der Visitenkarte erhalten und mit dem Strickmuster, was er mitbeteilt hat. Das war natürlich ein Fall, damit konnten wir was anfangen. Aber das sind so Zufälle, wie es manche ab und zu mal im Leben gibt.
Ja, das ich meine mich zu erinnern, dass diesen Fall, von diesem Fall habe ich auch in Ihrem Buch Inside Steuerfahndung gelesen und da waren noch so ein paar mehr, ich sag mal so skurrile Situationen dabei und beim Lesen habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich ein Muster, wer Steuern hinterzieht? Also das konnte ich nicht so ganz rauslesen. Irgendwie ist das eher ein Persönlichkeitsthema? Ist das ein Thema der gesellschaftlichen Schicht von Bildung? Oder wie gibt es einen typischen Steuerhinterzieher in Deutschland?
Nein, ich glaube nicht. Also erstmal müssen sie Geld verdienen, damit sie Steuern bezahlen und müssen. Und dann, damit sie sagen, das ist mir zu viel, was ich hier bezahle. Und dann werden Leute kreativ, erfinderisch, was kann ich machen in den Ausgaben, was kann ich machen, so kann ich Einnahmen weglassen, welche Risiken habe ich und dann überlegen die Leute und legen eine beachtliche kriminelle Energie, diese weiße Kragentäter legen eine beachtliche Energie an den Tag, Wege zu finden, um sich der Steuer zu entziehen. Ein Typus gibt es nicht. Die Leute, die ohnehin im kriminellen Milieu sind, haben sicher eine niedrigere Schwelle, Straftaten zu begehen und sind eher risikobereit. Die Leute, die, ich sag mal jetzt Ärzte, Zahnärzte, Leute, die eigentlich klassischen einen Beruf machen, wo sie zwar Geld verdienen, aber nicht unbedingt mit Tricks zu tun haben. Die Leute, die müssen sich einfach Ideen entwickeln und sagen, jetzt probiere ich mal das oder ich setze mal das und das ab, in der Hoffnung, das durchzukriegen. Und wenn sie das dann durchkriegen, dann ist meist die Bereitschaft, mehr zu versuchen, groß. Und dann kann es passieren, dass versucht wird, ganz viele Lebenshaltungskosten in irgendwelche Bereiche der selbstständigen Tätigkeit oder der gewerblichen Tätigkeit zu verlagern, um sie abzusetzen. Und dann ist natürlich die Geschichte auch riskant, weil dann kann man nicht mehr von Versehen oder so reden, sondern dann ist das schon Vorsatz. Und dann ist das Absicht und dann sind die Strafen auch, das muss man sehen, für Steuerhinterzieher empfindlich.
Ja, das heißt, man, das, was Steuerhinterzieher verbindet, ist im Prinzip, dass sie wahrscheinlich ein überdurchschnittlich hohes Einkommen haben. Also sie verdienen auf jeden Fall erstmal mehr Geld als der typische Mann oder die Frau auf der Straße. Könnte man das so sagen? Oder ist auch jemand mit einem, ich sag mal so, 50.000 Euro Jahreseinkommen werden da auch Steuern hintergezogen.
Da werden auch Steuern hintergezogen, aber das sind so kleine Dinge. Schummeln bei Kilometern, irgendwelche Belege umzuwidmen und zu sagen, das war geschäftlich. Das wird auch im Kleinen, in dem Bereich, den Sie eben ansprechen, versucht. Aber da muss ich sagen, da hat die Finanzverwaltung während der Veranlagung in der Regel ein Auge drauf und streicht sowas raus und da passiert gar nichts, weil man das als ja, lässliche Sünde sieht. Da versucht einer was und das streicht man und dann ist das erledigt. Und das passiert, also es passiert im Kleinen, nur die Kleinen haben viel weniger Chance. Man muss, um Steuern hinterziehen, muss man schon Unternehmer sein oder Freiberufler.
Ja.
Denn nur dann ist das spannend.
Ja, okay. Und oder man muss Konzernchef sein, wie Herr Zumwinkel. Dann funktioniert es auch, obwohl das nur in Anführungsstrichen ein Angestelltenverhältnis ist. Aber da kommt ja auch gutes Geld rein. Gibt's denn, ich sag mal so, Sie sagten, man möglichst Freiberufler oder Selbstständiger, Unternehmer. Ich habe gesehen, es waren auch so ein paar, ich sag mal so, wie vorhin schon gesagt, skurrile Situationen dabei. Zahnärzte schienen relativ große Rolle gespielt zu haben beim Thema Steuerhinterziehung.
Das haben sie, weil Gold eine Rolle gespielt hat und die Finanzverwaltung lange nicht kapiert hat, dass das Gold, was in den Zähnen ist, nicht das gleiche Gold ist, was man bei der Bank verkaufen kann. Und dann haben Zahnärzte eben Gold gekauft und der Finanzverwaltung vorgemacht, dass das in die Inlays kommt und in die Prothetik. In den Zeiten haben Zahnärzte viel versucht, waren sehr erfinderisch, zusammen mit den Firmen, die das Gold verkauft haben. Und dann natürlich fällt im Dentalbereich viel, als noch viel mit Gold gearbeitet wurde, viel, viel Abfallgold an und das konnte man auch wieder recyceln und für gutes Geld.
Ja, was ich mich gefragt habe beim Lesen Ihres Buches, ist, dass, wenn man so vom Muster spricht, dass gerade bei Gewerbetreibenden das Muster gibt, quasi Kosten in die Höhe zu treiben, virtuell, um dann auf den Unternehmensgewinn möglichst wenig Steuern zahlen zu müssen. Und am besten treibt man die Kosten so in die Höhe, dass man Kosten für irgendwelchen Privatkram verursacht, um dann sozusagen, also das ist so ein bisschen so, die Frau kriegt auch noch das dritte Auto als Dienstwagen. Wobei der wird ja versteuert, aber Materialien kaufen, den privaten Staubsauger auch nochmal als Firmenausgabe deklarieren. Kann das sein, dass dieses ich treibe mal meine Kosten in die Höhe, dass das einer der größten Faktoren ist bei der Steuerhinterziehung?
Ja, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Das wird eben, wenn es möglich ist, genutzt. Und da gibt es auch genug Firmen, die bereit sind, eine Rechnung umzuschreiben und einen anderen Artikel draufzuschreiben, der ins Büro passt. Und solche Dinge sind auch Steuerhinterziehung. Die gehen dann noch einher mit einer Urkundenfälschung. Das haben wir sehr oft erlebt. Ja. Und das ist halt, also das sind so viele Wege offen und dann werden auch viele, viele Dinge probiert.
Ja, das heißt, ich brauche privat eine neue Waschmaschine und lass aber vom Händler draufschreiben, ist ein, weiß ich nicht, Computer, den ich gekauft habe.
Wenn das eine Elektrofirma ist und man den Einfluss hinkriegt, wenn ich so viel da kaufe, dass sie die Rechnung umschreiben, dann ist das in manchen Fällen möglich.
Und dabei habe ich mich dann, also wenn ich sowas sehe, frage ich mich, wer hilft eigentlich sonst noch so bei der Steuerhinterziehung? Also das funktioniert ja dann auch oftmals nicht, das kann ich als Steuerhinterzieher sozusagen, also nicht ich persönlich, sondern der Steuerhinterzieher oder die Steuerhinterzieherin ja gar nicht unbedingt alles alleine machen. Also so Lieferantenbeziehungen sind ein Thema. Wie sieht's aus bei Steuerberatern beispielsweise? Rechtsanwälten oder auch Banken, unterstützen die da auch oder haben die auch mal unterstützt an der Front? Weil gerade Steuerberater sind ja sozusagen immer an der Grenze unterwegs. rein beruflich gesehen.
Ah, denn ich mache ja jetzt Steuerberatung. Der normale Steuerberater ist, kann man nicht sagen, an der Grenze unterwegs. An der Grenze unterwegs sind die, die so gestalten, also die großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die Firmenstrategien machen. Wenn sie da gucken, was die nicht finden, wo die drüber hinwegsehen, das sind schon Sachen, die haben dann entsprechende Ausmaße. Ein normaler Steuerberater, der von seinem Mandanten gefragt wird, kann ich das oder das absetzen, auch wenn das so tricky ist, der wird in der Regel sagen, Finger davon lassen, ist zu gefährlich, weil die Strafen zu hoch sind. Banken haben die Wege gemacht, als Theo Weigel die erste Zinsabschlagsteuer eingeführt hat, wollten die Leute diese 15% nicht zahlen und haben auf die Banken eingewirkt, sie wollen ihr Geld ins Ausland transferieren und da haben die Banken Beihilfe geleistet, professionell, und alle Sparkassen, Banken, alle haben sich beteiligt und haben das in den 90er Jahren gemacht. Deswegen haben wir im Bankenplatz Frankfurt in den 90er Jahren enorme Ermittlungen führen müssen und dann auch angefangen und haben die Banken bis in den Vorstand durchsucht, um die Wege zu finden, und haben dabei festgestellt, dass dahinter das System war und dass die Banken tatsächlich klassisch bei Steuerhinterziehung geholfen haben, mitgewirkt haben. Und deswegen kann man sagen, es gibt sicher ein Zusammenwerden auch zwischen Firmen, meist wenn Win-Win-Situationen sind, wenn der andere dadurch auch Vorteile hat, dann werden solche Dinge probiert. Das ist so vielschichtig, das Problem. Und dann darf man eins nicht vergessen, das ist für mich auch so eine Art Steuerhinterziehung. Betrügen sich in der EU die Länder untereinander selbst. Das heißt, Luxemburg macht dann Rulings, spezielle Steuergesetze für Firmen, damit die in ihren Ländern, wo sie eigentlich zahlen müssten, in Deutschland oder England, die Steuer betrügen können. Irland macht das. Apple oder große Amazon, große Firmen versuchen das, Holland mit Lizenzen. Also das ist so ein breites Gebiet, und das alles kriegen wir zu spüren bei dem Thema Steuergerechtigkeit. Das heißt, wir müssen dadurch mehr Steuern bezahlen, der Einzelne.
Ja, wie funktioniert das dann, wenn dieser spezielle Fall, können Sie das erläutern, wie hinterzieht einen, ich sag mal, ein großer Schlachtbetrieb oder eine große Reinigungsfirma, wie hinterziehen die Steuern?
Die zahlen den Leuten, die halten sich da die Leute wie Sklaven, die zahlen den Leuten Hungerlöhne und gleichzeitig nehmen sie ihnen Geld für Unterkunft ab. Das sind meist Leute, die kommen aus Rumänien oder Bulgarien, aus Ländern, wo das Gehaltsgefüge ein anderes ist. Und die werden dann hier im Prinzip noch betrogen, indem sie ihr Geld nicht kriegen, indem die Lohnstrukturen nicht eingehalten werden und die gleichzeitig noch meist von Landsleuten, Schleppern hierher gebracht werden und dann unter menschenunwürdigen Umständen untergebracht werden und dafür noch viel Geld abgenommen bekommen. Das heißt, die gehen mit einem niedrigen Lohn nach Hause und die Firma spart all das.
Ja, das aber, also dass das indiskutabel ist, so Ausbeuterjobs, das ist, ich glaube, das ist ethisch-moralisch sowieso klar, aber was ich noch nicht so ganz verstanden habe, wie dann die Steuer da reinkommt. Das heißt, sie, weiß ich nicht, für einen Stundenlohn von 5 Euro müssen dann irgendwelche Leute in einem Schlachtbetrieb oder einem Reinigungsbetrieb arbeiten und da wird da dann auch nicht entsprechend nicht mal drauf Steuern gezahlt oder wie funktioniert das? Oder ist das ein Trick über das Einfließen lassen von Unterbringungskosten, dass dort dann ein anderer Steuersatz greift? Oder?
Das sind Unternehmensstrukturen mit Subunternehmen. Das heißt, eine große Firma wie ein Fleischbetrieb hat verschiedene Subunternehmen, die in denen dann diese, ich sag mal, Schweinereien stattfinden, in denen dann diese Niedriglöhne bezahlt werden, in denen die Leute betrogen werden. Und diese Subunternehmen bieten diese billigen Arbeitskräfte dem großen Unternehmen an für billig Geld. Und das wird dann genommen. Und in der Kette nachher der Subunternehmen werden die Leute betrogen und da werden auch diese überhöhten Zimmergebühren und Ähnliches denen abgenommen. Und das Ganze funktioniert, weil dort verschiedene Firmen zwischengeschaltet sind. Das ist auch auf dem Bausektor immer noch so.
Ja, ja. Und auf dem Bau könnte ich mir vorstellen, da ist auch ganz viel sowas wie, wir schreiben auch einfach mal gar keine Rechnung, sondern bezahlen in bar.
Ja, da gibt es dann Scheinrechnungen untereinander innerhalb der Firmen, indem die dann das Geld wieder wegziehen und indem da permanent neue Firmen gegründet werden und die staatlichen Behörden da hinterherlaufen müssen. Und meist ist dann schon das Geld verschoben und ins Ausland verschoben.
Ja, ja. Und welche Rolle spielt bei all dem, ich habe so einen Begriff bei Ihnen gelernt im Buch, ich glaube, es war freies Geld, was Sie nannten.
Na, den habe ich da mal reingeschrieben, weil ich sehr oft festgestellt habe, dass ganz honorige Leute im Prinzip betrogen haben, um Schwarzgeld zu haben. Und dieses freie Geld oder Schwarzgeld wurde für Puffversuche benutzt oder für Dinge, die die Familie nicht wusste, Spielbank. Das heißt, man hat ein geheimes Leben noch und das musste finanziert werden. Und dieses freie Geld konnte man nur bekommen, indem man da das bei der Steuer irgendwo freigeblockt hat.
Ja, das heißt, man wollte eigentlich gar nicht im ersten Schritt Steuern sparen, aber man musste Steuern oder man muss dann Steuern sparen, weil wenn man es beim Finanzamt angibt, diese Einkünfte, dann ist es ja auch offensichtlich und dann ja, bleiben wir bei dem Beispiel, dann sieht die Ehefrau ja auch, dass da ein paar tausend Euro mehr da sind, die dann nicht für die Geliebte ausgegeben werden können.
Beispielsweise, die hatte ich glaube ich nicht erwähnt, Geliebte war auch eins dieser, wofür man Geld braucht und das man in der Familie nicht vorzeigen kann. Und deswegen dieses sogenannte freie Geld, Schwarzgeld, ja.
Ja.
Da erinnere ich mich, habe ich drüber geschrieben.
Und jetzt sind Sie ja in Ihrer Zeit sehr vielen Steuerhinterziehern auf die Spur gekommen. Haben Sie, ich sag mal so, unterschiedliche Ansätze gewählt, um da hinzukommen, je nachdem, welche, ich sag mal so, Zielgruppe Sie hatten, irgendwie, wenn Sie auf Seiten von Unternehmen unterwegs waren oder Parteien spielten ja auch eine Rolle, oder aber auch so der klassische Handwerksmeister oder der Freiberufler. Unterscheidet sich das irgendwie, wie man dann an diesen Fällen arbeitet? Und wenn ja, wie unterscheidet sich das?
Na, Sie müssen sehen, Steuerhinterziehung ist eine Straftat. Das Ganze findet statt auf dem Gebiet des Strafrechts. Leute haben dann Rechte. Das heißt, wenn Sie heute gegen jemanden ein Ermittlungsverfahren einleiten, dann müssen Sie den Beweis führen, dass derjenige die Steuern hinterzogen hat. Und um diese Beweise führen zu können, haben Sie verschiedene Machtmittel, die Sie nützen. Das heißt, Sie können je nach Größe des Falls, bei so einem kleinen Fall lohnt sich eine Hausdurchsuchung nicht, aber bei größeren Fällen können Sie sagen, okay, ich probiere es mit einer Hausdurchsuchung, dann überzeugen die Fahnder einen Richter, dass er Ihnen einen Beschluss gibt für Wohnräume und Geschäftsräume und dann gehen Sie hin und durchsuchen. Da müssen Sie dann eben gucken, wo Sie suchen. Und damit kann es manchmal sein, dass Sie die Geldverwendung eines Haushalts prüfen, wie viel ist da gereist worden, wie viel Geld ist für Reisen, für Luxusgüter ausgegeben worden, ist das Geld überhaupt, deckt sich das mit der Steuererklärung, ist das überhaupt verdient worden? Und dann ist die Hausdurchsuchung zum Beispiel ein Instrument, da der Betreffende belügen kann und eben auch ihnen keine Angaben machen muss, müssen sie auch Wege finden, wen sie vernehmen, ob sie Zeugen vernehmen, ob sie das innerhalb der Firma tun, ob sie nach außen gehen, ob sie Nachbarn hören. Also da gab es verschiedene Instrumente, denen das Gegenüber zu bewegen, doch was zu sagen oder doch Angaben zu machen. Und da musste man eben entsprechend sich überlegen, ich sag mal in Anführungsstrichen, welche Waffen man einsetzt.
Ja, und wenn Sie da so drüber gucken, gibt es einen, ich sag mal so, typischen Fehler, den Steuerhinterzieher machen, egal ob auf Unternehmensseite oder auf der Privatseite?
Die Leute können sich nicht vorstellen, dass jemand an dem eigenen Schreibtisch in der Wohnung Platz nimmt und die Schublade aufzieht und guckt, was man da im Schreibtisch und in Schreibtischnähe in den Regalen unterbringt und wie welche Aufzeichnungen Leute machen. Und da ist es so, dass die Leute einfach das sich nicht vorstellen können, dass hier in meinem Inner Circle jemand auftaucht und kann sich da umtun und kann sich umsehen. Und deswegen ist es erstaunlich, welche Notizen, welche Aufzeichnungen Menschen aufbewahren.
Ja, also Steuerfahndung kann richtig weit durchgreifen. Das
ja, und nehmen Sie heute noch den Computer dazu. Das heißt, heute wertet die Fahndung auch noch ihren Computer aus und was sie im Computer dann eben haben, in Mails oder in Dateien, von denen sie annehmen, die sieht nie jemand, dass die Fahnder das dann auswerten. Das ist der große Fehler, den manche machen, dass sie glauben, das wird nie gesehen, das kann sich niemand angucken und das kann sie zur Strecke bringen.
Ja, und also es wird dokumentiert sozusagen, was man tut und glaubt, die Dokumentation fällt nicht auf oder wird nie gefunden. Und was ich mich auch mal gefragt habe, ist, wenn man sich so ein bisschen umschaut, so eine Steuererklärung zu machen, ist ja jetzt schon auch, ich sag mal, wenn man nicht der ganz, ganz normale Arbeitnehmer ist, dann, und selbst da ist es für viele Menschen schon gar nicht so durchschaubar. Wenn ich mir jetzt angucke, wenn es darum geht, Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen, wenn es darum geht, welche Anlageform wähle ich, bin ich mit Aktien dabei oder keine Ahnung, mache irgendwelche anderen Geschichten. Manchmal frage ich mich auch, kann es eigentlich sein, dass ein Teil der Leute auch aus Versehen Steuern hinterzieht, einfach weil es so kompliziert ist?
Das ist denkbar. Also bei so Konstrukten wie Firmen kaufen, die bei der Wahl der richtigen Gesellschaftsform, da sind Fehler möglich, die dann eben auch Steuern kosten. Und das ist, das merke ich ja heute in meinem Beruf, wie schwer das ist, Menschen zu beraten, richtig zu beraten. Viele denken ja, wenn sie jetzt was weiß, eine Briefkastenfirma irgendwo aufmachen, dann ist das Geld irgendwo im Ausland und man hat da riesen Vorteile davon. Wenige überlegen, wenn sie sowas machen wollen, dass das nur mit großem Geld möglich ist und nicht mit kleinen Beträgen, dass es eine ganze Industrie gibt, die an solchen Geschichten verdient. Und dass diese Industrie auch bezahlt werden muss. Das heißt, ein kleiner Freiberufler kann sich kaum erlauben, Geld auf den Cayman Islands oder irgendwo zu parken. Oder bei irgendeiner Schweizer Bank, die fangen auch erst alle bei Größenordnungen an, die für die kleineren Unternehmer unvorstellbar sind.
Ja. Und was würden Sie, wenn jetzt morgen jemand, ich sag mal so, jemand hat so einen Malereibetrieb oder wie auch immer, oder so eine Wäscherei und verkauft dieses Unternehmen und ist sich dann nicht sicher, ob das vielleicht auch, ja, ob das steuerlich sozusagen alles korrekt gelaufen ist. Was würden Sie den Leuten empfehlen, mal abgesehen davon, dass da ja dann auch ein Steuerberater drauf guckt, aber gibt es auch so eine Möglichkeit, dass man sagt, ich sag dem Finanzamt einfach mal, was ich hier gemacht habe und dann sollen die doch sagen, ob es richtig ist oder nicht, weil es so kompliziert ist, ich möchte einfach nicht das Risiko eingehen, dass nachher heißt, ich hätte Steuern hinterzogen.
Die Möglichkeit gibt es. Sie können dem Finanzamt einen Sachverhalt vorlegen und um Rechtsauskunft bitten. Das gibt es schon. Wird nicht sehr häufig gemacht, wird aber gemacht und ist dann aber meistens so schwammig, wenn es zurückkommt von der Finanzverwaltung, dass man damit gar nicht so viel anfangen kann. Aber theoretisch ist das möglich.
Okay.
Aber der richtige Weg ist eine ordentliche Beratung. Und also ich sag mal so, die wenn es eine Größenordnung ist, die exorbitant ist und wo sehr viel dran hängt, dann wird ein kleiner Steuerberater von sich aus schon sagen, das ist mir eine Nummer zu groß, da gehen sie an eine große Kanzlei, die mit sowas öfter zu tun haben, die auch internationales Steuerrecht beherrschen. weil das Steuerrecht ist so kompliziert, auch im internationalen Bereich, dass man da auch seine Grenzen kennen muss. Ich kenne meine in den Bereichen, wo ich Leute berate. Wir haben so eine Kanzlei mit 100 Leuten und wir beraten Leute nicht in Bereichen, die wir nicht überblicken können.
Ja. Das heißt, man ist auch dann gefordert, sich sozusagen einen richtigen Steuerberater auszusuchen und mit dem dann auch ganz offen solche Themen zu besprechen. Jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass ja, der durchschnittliche deutsche Bürger die Probleme eher nicht hat und sie auch eher als Luxusproblem empfindet. Aber trotz allem gibt's das ja hier und da. Ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist, wir lesen ja von der Steuerfahndung häufig einfach im Zusammenhang mit mehr oder weniger prominenten Menschen. Jetzt gibt es ja in Deutschland so den Spruch, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Sehen Sie das im Bereich Steuerfahndung auch? Also kommt man, wenn man irgendwie viel Geld hat und ein bisschen berühmter ist, besser durch, als wenn man nicht ganz so berühmt ist und nur so mittel viel Geld hat?
Also ich habe früher schon gesehen, dass Prominente einen Malus haben, die, wenn das bekannt wird, da gibt es eine gewisse Gier in der Öffentlichkeit, das zu erfahren. Und deswegen steht es ja auch oft in der Zeitung. Und der Fall Hoeneß hat gezeigt, nachdem vorher viele Prominente mit Bewährungsstrafen davongekommen sind, Sie haben welche erwähnt, Zumwinkel, aber da gab es auch den Boris Becker und die Alice Schwarzer und andere, die mit Selbstanzeigen und einer Bewährungsstrafe davonkamen, ist irgendwann in Augsburg ein Urteil gesprochen worden, eine Million Steuern in nicht verjährten Zeitraum führt zu Haft ohne Bewährung. Und nach dem Ausspruch dieses Urteils kam die Selbstanzeige Uli Hoeneß, die schlecht gemacht war, die wahrscheinlich unter Zeitdruck mit der heißen Nadel gestrickt war. Und man hat gesehen, dass der Uli Hoeneß keine Chance hatte, bei der Größenordnung dem Gefängnis zu entkommen. Und er hat auch dann sich in sein Schicksal gefügt und die Strafe abgesessen. Ich würde behaupten, der nächste Prominente, der kommt und 2-3 Millionen hinterzogen hat, geht ebenfalls ins Gefängnis. Man darf damit nicht spielen und man muss das ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass es die Möglichkeit gibt des Freikaufens. Man kann gute Anwälte bemühen und vielleicht noch mit dem Hin und Her, wie viel ist strafrechtlich relevant, wie viel ist nur steuerlich relevant, da mag man vielleicht noch was schieben können, dass man unter eine Million kommt und dann mit einem blauen Auge davonkommt. Ansonsten kennt die Justiz da auch bei Prominenten und Reichen keine Gnade.
Das heißt, Sie sprachen vorhin von einem Malus und sagen jetzt auch, da gibt es auch keine Gnade. Das heißt, man könnte schon auch sagen, alleine weil das so viel Aufmerksamkeit zieht, wenn dann ein Prominenter vor Gericht steht, dann neigt man vielleicht doch auch als Richter dazu oder Richterin dazu, da auch Konsequenz zu zeigen, sehr, sehr deutlich.
Das will die Bevölkerung. Und mit Malus meine ich natürlich auch, wenn Sie in der Zeitung stehen als Prominenter mit hinterzogenen Steuern, das wird bei der Bevölkerung doch sehr ernst genommen und wird sehr negativ gesehen.
Ja, und wenn wir vielleicht zum Abschluss mal auf einen Punkt kommen, wir hatten ganz zu Beginn unseres Podcasts das Thema, dass ja Politik nur so bedingt Interesse daran hat, die Steuerfahndung zu stärken. Wenn überhaupt, wenn ich das richtig interpretiere, ist es dann so, dass der öffentliche Druck halt so groß ist, Steuersünder zu fangen, dass deshalb dort investiert wird. Vielleicht können Sie, Sie hatten ja auch in Ihrer Karriere sozusagen sowohl mit behördlichen Entscheidern als auch Politik direkt und indirekt zu tun. Wie ist so das Standing innerhalb der Behörde der Steuerfahnder und wie wirkt sich das aus, ich sag mal so, auf die Verhältnisse zur Politik?
Ja, innerhalb der Behörde war das Ansehen der Steuerfahndung in früheren Zeiten nicht sehr groß. Die wurden so als die Leute fürs Grobe angesehen und die eigentlich guten, eleganten waren die Konzernpulver, so Nadelstreifen. Nur meine Erfahrung mit diesem Beruf hat gezeigt, dadurch, dass die Steuerfahndung tiefere Einblicke bekommen kann, das heißt durch Hausdurchsuchungen, durch Vernehmungen, auch durch Geständnisse von Insidern, die die Schnauze voll haben, die auf irgendwas hinweisen. Dadurch ist die Macht der Steuerfahndung enorm und man kann mehr erreichen, während die große Banken geprüft haben. Das hatten teilweise die Bankenprüfungen gezeigt. Das sind meist Bilanzverschiebungen hin und her, was aber nicht die gleiche Auswirkung hat wie echte Steuern, die gezahlt werden müssen. Ich bin der Meinung, dass die Steuerfahndung immer hart um ihren Ruf kämpfen muss, weil man mag sie, glaube ich, so richtig auch nicht in ihren eigenen Behörden. Das heißt, die Finanzverwaltung hat die Steuerfahndung, weil sie sie haben muss und tut auch immer mal was für die Galerie, indem sie ein paar Stellen aufstockt. Aber im Grunde genommen ist das Interesse der Politiker nicht so groß.
Das heißt, einerseits, man hat das Thema Föderalismus, was wir vorhin hatten, irgendwie das zusätzliche Geld, was reingespielt wird über die Steuerprüfung, kommt gar nicht so direkt an in der Kasse des jeweiligen Bundeslandes. Und was Sie jetzt ansprechen, kann man sagen, dass es auch, ich sag mal so, einfach aufgrund der Beziehung zwischen Politik und Wirtschaft es vielleicht auch manchmal eine Situation gibt, wo die Politik sagt, na komm, wir müssen jetzt hier nicht, weiß ich nicht, Konzern XY, ich sage mal in Anführungsstrichen, kaputt prüfen oder kaputt ermitteln. Kann man das auch sagen oder ist das ein bisschen weit hergeholt?
Die Politik ist manchmal nah dran und manchmal zu nah dran. Diese Beispiele haben wir ja oft gesehen, auch bei Parteispenden. Und da werden auch oft keine hehren Ziele verfolgt. Und deswegen, ich habe das sicher vorsichtig formuliert, ich kann ja schlecht sagen, Politiker stehen auf der Payroll von Firmen, aber es gibt es doch oft genug ein Zusammenwirken von Politik und Wirtschaft, was ungesund ist und was für die Bürger und für die Steuerzahler von Nachteil ist.
Ja, und würden Sie sagen, dass das Schaffen einer bundesdeutschen Steuerfahndungsbehörde, nenne ich es mal, also die im Bund ansetzt, dass das signifikant auf beiden Themen helfen würde, also einerseits diese Föderalismus-Problematik und andererseits aber auch die, ich sag mal, regionale Nähe zwischen Politikern und Unternehmen?
Ich denke, dass das ganz gut wäre. Da vielleicht weniger, aber ich kann mir vorstellen, wenn man eine Bundessteuerfahndung hat mit einer einheitlichen Software, dann wäre man schon gut aufgestellt und könnte auch international ganz anders mit den Behörden, die sonst noch so arbeiten, zum Beispiel Fiat in der EU oder die verschiedenen Steuerfahndungen der Länder, die arbeiten sehr unterschiedlich in England, in Amerika, in den verschiedenen Ländern und da könnte man manches strukturieren und manchen Steuerhinterziehern international auf die Spur kommen.
Das ist doch ein super positiver Abschluss, also ein positiver Vorschlag, ist ein guter Abschluss für unseren Podcast. Ich würde das mal, also ich nehme das mal mit und frag mal den einen oder die andere, eine Politikerin, die wir ja hier ab und zu im Podcast zu Gast haben, was die davon halten. Und für mich klingt's logisch, so eine bundesdeutsche Steuerfahndungsagentur. Ich fand's super spannend, lieber Herr Wehrheim. War ein super Gespräch. Kann nur sagen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und liebe Leute, wenn euch das interessiert, das Thema, wovon ich ausgehe, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann empfehle ich an der Stelle nochmal das Buch Inside Steuerfahndung von Herrn Wehrheim. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ich hab's gelesen. Herr Wehrheim, lieben Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen, hat War eine Reise in die Vergangenheit für mich. Hat Spaß gemacht. Okay.
Danke Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.